Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi, direkt von der Insights The Conference. Und neben mir sitzt Dirk Herrmann. Du hattest heute Morgen die Eröffnungs-Keynote. Erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da die Einblicke gegeben hast. Und es steht schon drauf, übermorgen. Wir haben es ja in dem Video in der Küche bei uns ja schon gesagt, übermorgen reden. Und nach dir hatten wir auch einen tollen Panel-Talk. Da möchte ich gleich mit dir eintauchen.
Ja.
Aber vielleicht magst du ja zwei, drei Sätze nochmal zu dir sagen und auch zum Thema übermorgen, bevor wir da einsteigen, für alle, die heute halt nicht hier gewesen sind.
Ja, also ich bin Dirk Herrmann, Zukunftsforscher seit vielen Jahren, und mein Thema übermorgen beschäftigt sich halt mit der Zeit nach morgen. In der Welt da draußen ist unsere Wahrnehmung, also ist das, was wir in den Medien lesen zurzeit, was wir so hören, was so passiert, ist in so einem Zeitrahmen 0 bis 5 Jahre. Das ist so dieses Morgen, was wir noch skizzieren können. Übermorgen ist ein Zeitrahmen, der fängt bei mir so bei 12, 13, 14, 15 Jahren an, eher 15 Jahre plus. Und das ist das, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wenn wir mal 15 Jahre zurückdenken und uns die Frage stellen, haben wir vor 15 Jahren, hätten wir uns überhaupt ausmalen können, wie die Welt heute aussieht, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, was alles da an technologischen Revolutionen da ist, aber auch geopolitische Spannungen, wie wir sie heute erleben, dann müssen wir wahrscheinlich sagen, nein. Und wenn wir in die nächste Periode gehen, wenn wir in 15 Jahren sind und auf heute zurückblicken, dann werden wir auch sagen, nein, wir konnten uns heute nicht vorstellen, wie die Welt im Übermorgen aussehen wird. Also
ja, was ich heute auch toll fand in der Präsentation von dir und von Felix, gab es eine gewisse Parallele. Mhm. Felix, Gründer der Time to Act Group, hatte dann halt gesagt, na, früher gab es Asbest, war halt irgendwie eine Scheißidee, wusste man da nicht. Und dann gab es Domino, für alle Lotus Domino, konntest ja auch viele Applikationen schnell erstellen. Da hattest du 100 davon, war wie so eine Seuche und bist auch nicht losgeworden. Also wir haben immer noch Kunden, die haben Domino, und das gibt's schon lange nicht mehr so aktiv, sagen wir so. Und das sind ja große Zyklen, Zeitzyklen. Das war das eine. Und du hattest dann schön zwei Spiegel. Ich glaube, es war Spiegel oder
ja,
der Stern. Spiegel mit Angst, ne? Jobverlust. Also wenn ich Innovation habe, haben die Deutschen Angst vor dem Jobverlust.
Ja, das waren die zwei Spiegelausgaben, die waren 38 Jahre auseinander, und die hatten letztendlich die gleiche Titelgeschichte, macht Zukunft arbeitslos, jeweils mit zwei Robotern. Und aufgrund dieser zeitlichen Diskrepanz sahen die halt auch unterschiedlich aus. Mhm. Und ja.
Und haben sie ja nicht gemacht. Also zwei Computer haben uns jetzt ja auch nicht arbeitslos gemacht. Das war ja auch.
Ich glaube, dass das, was gerade passiert, wir haben natürlich den Effekt, dass wir rationalisieren, und wir sehen derzeit auch einen großen Anstieg der Arbeitslosigkeit, der aber nicht dadurch begründet ist, dass wir mehr automatisieren, sondern der primär dadurch begründet ist, dass wir weltweit als Exportnation unsere Flagship-Produkte gerade nicht so verkaufen, wie wir sie halt früher verkauft haben. Und ich glaube, dass jetzt passiert ein Phänomen. In den nächsten 10 Jahren werden 15 Millionen Menschen den Arbeitsmarkt verlassen. Und
was eigentlich ja auch mal ganz
was gut ist. Genau. Ne? Weil die Parallele dazu ist, wenn wir mal das Jahr 1990 anschauen, ziemlich spannend. Der Automobilmarkt in Deutschland war komplett mit Gebrauchtwagen überfüllt. Niemand wollte mehr Neuwagen kaufen. Und dann kam das Phänomen, wir hatten ja die Wiedervereinigung, und unsere gesamten Gebrauchtfahrzeuge sind natürlich in unsere neuen Bundesländer geflossen. Damit war der Markt leer und es ging halt wieder los. Wenn man die Parallele mal oder die Analogie derzeit in Richtung Robotik verlegt, ja, wir werden zukünftig arbeiten durch AI, also durch künstliche Intelligenz und durch physische künstliche Intelligenz in Form von Robotern erledigen. Aber das müssen wir auch, weil die Menschen, die den Arbeitsplatz jetzt quasi aufgeben, weil sie in Rente, in Pension gehen, die fehlen ja im Markt. Und ja, wir müssen das kompensieren. Und dadurch werden wir wahrscheinlich diesen Effekt wieder sehen, dass wir das ein bisschen kompensiert bekommen.
Und das ist natürlich total spannend, weil das betrifft ja auch nicht alle Länder. Das ist ja eher ein deutsches Phänomen.
Ja.
Oder ist eher ein deutsches, kein europäisches.
Dass so viele Leute in Rente gehen?
Ja, genau. Österreich glaube ich auch. Aber,
ja, Österreich noch
aber Italien stärker. Beispielsweise glaube ich nicht. Die haben nicht diese
anderes Rentensystem,
Kurve,
ne? Ne? Und in Renten auch? Gehen auch die Leute früher in Rente, und in Italien ist auch diese self-made Selbstständigenquote in den ländlichen Regionen halt viel, viel höher. wir haben halt bedingt durch diesen Pillenknick, durch diese Babyboomer-Generation halt in der demografischen Entwicklung halt so eine Kerbe, die jetzt kommt.
Ja. Das ist dann von der Seite mal gut gesehen, nur das Rentensystem müssen wir dann noch fixen, aber das Arbeitssystem wird dann nicht mit so vielen Arbeitslosen dann vollgeschwemmt, wenn das so kommt, wie es kommt. Aber wir reden ja noch über übermorgen und noch die Veränderungen dazu.
Ja.
Wie würdest du als Geschäftsführer eines Hidden Champions rangehen, um dich für die nächsten Jahre, 10, 15 Jahre ist ja schwierig, aber wenigstens den Korridor grob zu treffen, dass das Unternehmen richtig, also in die richtige Richtung, wenigstens Himmelsrichtung fährt?
Ich meine, Hidden Champions gibt es ja in unterschiedlichen Disziplinen und wir müssen halt schauen, was macht der Hidden Champion? Ist er technologischer Führer? Stellt er ein Produkt her? Ist er in der Industrie? Wir haben unterschiedliche Bereiche. Ich merke da draußen, dass, wenn ich weltweit unterwegs bin, dass unser Image made in Germany in der Welt ein bisschen an Glanz verliert. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass wir diese Marke made in Germany nicht wirklich gepflegt haben. Und ich habe in der Mittagspause mit Olaf Hartmann drüber gesprochen, der auch eine super Masterclass heute hier gehalten hat. Wenn doch ein ausländischer Tourist, sagen wir ein Tourist aus Asien nach Deutschland kommt und fährt mit dem Zug von Hamburg nach München, dann erlebt er halt nicht dieses Made in Germany in der Exzellenz, wie er es eigentlich noch in seinem Mindset hat. Ne? Ja. Ich meine, das ist schlimm, aber das sind halt so viele Dinge, die halt in dieser Marke Deutschland zusammenkommen und noch profitieren wir weltweit natürlich von dem hohen Ansehen, was wir haben, aber diese Marke verliert an Glanz und daran müssten wir, glaube ich, arbeiten. Und also ich glaube, es ist nicht ein Thema von derzeit noch nicht von Robotern und künstlicher Intelligenz, dass wir den Arbeitsmarkt so haben, wie wir ihn haben. Der Effekt kommt noch, es ist halt primär, wir verkaufen derzeit wenig.
Also, es hilft ja auch nicht, indem wir jetzt schöne Plakate machen, weil die Touchpoints sind ja überall, wenn jemand hierher kommt. Und du hast ja gesagt, hier kommt jemand am Flughafen an und nimmst den Flughafen Düsseldorf oder Frankfurt. Mhm. Auch München fängt an. Aber schon die Toiletten sind einfach nicht so sauber. Dann bist du da lang Vietnam und dann denkst du, Wahnsinn, Dubai ist mal so Ausnahmesituation, ne? Aber bist du in einem Land?
Aber da sprichst du was an. Ich meine, ihr wart ja auch gerade in Vietnam unterwegs und ich meine, selbst in Thailand, wenn man in Bangkok, also quasi da, wo der Apple Shop ist auf der anderen Seite, in ein Einkaufszentrum geht und geht da auf eine Toilette, glaubt man, man ist in einem 5-Sterne Superior Plus Hotel.
Ja, total.
In einem Einkaufszentrum. Und hier kommt man in Düsseldorf am Flughafen an. Und wenn jetzt hier irgendwie Manager von Düsseldorf zuschauen, da müsstet ihr mal dran gehen, weil das ist halt ein echtes Thema, ja.
Das ist einfach so, deswegen Olaf Hartmann dachte ja auch gerade, Olaf ist halt Brand Experience, Profi, sag ich mal. Ist
der Markenmacher.
Ist der Markenmacher, genau. Und wo sind die Touchpoints? Was sind die relevanten Touchpoints? Und Toilette ist ein Touchpoint, weil da muss eigentlich fast jeder nach so einem längeren Flug hin.
Ich glaube, es sind diese Kleinigkeiten, ne? Und es ist die Summe dieser Kleinigkeiten, die quasi dieses Ganze ausmacht. Und da verlieren wir halt derzeit. Und im Übermorgen wird es, glaube ich, nicht besser, wenn wir nicht anfangen, diese kleinen Punkte wirklich zu verbessern. Die Summe der Kleinigkeiten, weil das ist unser Thema, ja.
Und wir verlieren uns gerade ein bisschen in der Diskussion, weil eigentlich war meine Frage eine ganz andere.
Und okay, stell dir nochmal.
Was würdest du als Geschäftsführer? Wie bitte? Daten.
Was sie tun.
Was würde als Geschäftsführer eines Hidden Champions tun, damit das?
Ja, ich glaube, er muss an seinem Wettbewerbsvorteil, wenn der dann doch besteht und er ist Hidden Champion, dann muss er halt dieses festigen. Er muss halt quasi diesen Wettbewerbsvorteil ausbauen und dann halt im nächsten Point die Kommunikation, die Marke nach vorne bringen dort mit seinem Produkt, was nur er kann oder was er am besten kann weltweit. Ja.
Jetzt hatten wir heute Morgen die Patricia Stanizane hier, die
ja
Rennfahrerin ist. Und in dieser Diskussion, und das ist ja so toll, weil man einfach mit so vielen schlauen Menschen reden kann, auch gerade heute, also so ein Training für mich, sage ich halt, habe gesagt, Motorsport ist etwas, was auch viel auf die Automobilbranche dann überschlägt. Mhm. Also immer kleinere Motoren, mehr Leistung, auch jetzt mit dem Elektro, da kommen ja ganz viele Innovationen dabei raus. Ein Team, du musst ja eine Firma dann auch anders aufstellen. Und das war dann halt eine Logik, wo ich gesagt habe, wir haben hier ein Team aufgebaut, das für einen Kunden was gemacht hat, was wir noch nicht gemacht haben. Also wirklich auf Forschungsarbeit betrieben. Sachen, wo wir nicht wussten, funktioniert das oder nicht. Und es funktioniert, das war super und es bringt richtig Spaß. Und dann habe ich festgestellt, naja, was haben wir eigentlich gemacht? Wir waren wie ein Rennteam. Mhm. Und das geht jetzt in die Breite rein. Mhm. Und die Rennteams waren ja auch nicht alle das gleiche. Also eigentlich musst du als Unternehmer verschiedene Rennteams dann
starten. Ich war in ihrem Vortrag und ich fand es ziemlich gut, dass sie gesagt hatte, man muss halt, also es muss alles funktionieren. Auch das Catering muss funktionieren, weil wenn sie als Rennfahrerin nicht ordentlich ist, dann hat sie keine Performance.
Und das ne? Team. Ist mal, ja. Wenn das Team schlecht drauf ist, sagen die auch so, boah.
Genau.
Dann, oh, Schraube vergessen. Ja.
Aber so ist es, wenn man diese Hidden Champions nochmal anschaut. Warum sind die Hidden Champions geworden? Es gibt natürlich die Firmen, die ein geniales Produkt und ein Patent haben. Die haben vielleicht noch einen Vorteil, aber es gibt dann die, die ein gutes Produkt haben und die brauchen auch eine exzellente Mannschaft, gutes Management, um halt diesen Wettbewerbsvorteil auszuspielen.
Ja, und Pip meinte, wir haben natürlich super schlaue Menschen hier in Deutschland. Jetzt ist die Frage, sind die heiß genug? Ja. Da Gas zu geben, weil es geht ja nicht darum, dass alle irgendwie mitgenommen werden, sondern ich glaube, dass eine kritische Masse heiß wie Frittenfett ist, neue Sachen zu generieren. Und da, du kennst ja so viele Länder und Regionen.
Ich glaube, dass wenn wir über dieses Thema reden, ich meine, in der Politik wird ja der jungen Generation Gen Z und Alpha vorgeworfen, dass sie halt nicht mehr diesen Pep haben. Ich glaube, das hat man in allen Generationen gesagt. Derzeit wird es bedingt, vielleicht durch Social Media und durch andere Formen von Kommunikation, wird es jetzt wahrnehmbar. Aber ich glaube, also meine Generation, da haben meine Großeltern schon gesagt, wir sind faul. Und früher hieß das Hippie-Leben, ne? Also die, heute heißt das Van-Life. Also ich glaube, irgendwo gab es das immer schon, ne? Ich meine, wir müssen natürlich Anreize schaffen oder Anreize schaffen, die diese Generation, die Gen Alpha und Gen Z annehmen wollen. Ne? Wir können halt nicht mit unseren Werten, wir wollten in einer Generation halt Vermögenswerte schaffen, wir wollten Aufstieg, Karriere. Und das sind halt irgendwie vielleicht Dinge aus einer Generation, die Gen Z heute nicht mehr will. Und dann müssen wir uns natürlich fokussieren auf bessere Work-Life-Balance, keine Frage. Aber wir müssen auch Anreize schaffen, dass sie motiviert sind, Höchstleistungen zu bieten.
Dann ist die Frage, schaffen wir das oder muss man eher außerhalb von Deutschland schauen und Europa?
Mitarbeiter nach Deutschland holen, die das wollen?
Ich weiß gar nicht, ob sie nach Deutschland geholt werden müssen, aber dieses Rennsportteam. Also ich nehme ein Beispiel, meine Schwägerin war bei Toyota Rennsport und die haben zweimal im Jahr auch Family and Friends eingeladen und dann warst du morgens bei so einem Rennen, das war Australien, bist du total früh ja dann da, warst du natürlich müde und dann haben die immer applaudiert, wenn Ferrari überholt hat. Und ich sag, ich bin doch bei Toyota. Ja, aber die sind alle von Ferrari gekommen.
Okay.
Das war ganz spannend. Toyota war jetzt nie das beste Team, auch nicht ganz schlecht. Insofern hat die gute Leute, aber die waren nicht so top motiviert.
Okay.
Und die Frage ist halt, wie bekommen wir sie top motiviert oder haben wir sie auch? Und meine Einschätzung ist verkehrt.
Ich glaube, es ist immer eine Managementgeschichte auch, ne? Der Fisch stinkt am Kopf. Also ich muss natürlich als Manager mein Team halt gestalten und auch motivieren. Ich komme ja aus der Investmentwelt und ich kann mich an ein Investment-Meeting erinnern mit einem der Top-Fondsmanager damals. Und ich war jung, ich war zum ersten Mal mit in so einem Meeting. Und der Fondsmanager sagte, ist es wichtiger, ein gutes Management mit einem durchschnittlichen Produkt zu haben oder ein Top-Produkt mit einem schlechten Management? Und er sagt, nein, das durchschnittliche Produkt mit einem guten Management würde er immer vorziehen, weil es ist ein People-Business. Ja. Und wenn ich halt nicht die Mitarbeiter motivieren kann und mein Team, wie du sagst, im Rennsport zusammenstellen kann, dann kann ich nicht diese Spitzenleistung auf Dauer abliefern.
Ja, und das, würde ich sagen, nehmen wir als Schlusswort für heute. Wir dürfen gleich ja nochmal Pip Löckner hören.
Ja.
Und ich habe noch eine Idee, aber die besprechen wir gleich und vielleicht werdet ihr davon profitieren. Danke auf jeden Fall für deine Zeit, danke für heute hier, danke für die Insights, danke, dass du die ganze Zeit dabei warst und mit so vielen Menschen gesprochen hast, um über das Übermorgen zu reden. Ich glaube, das ist ein Teil dessen, was dazu beiträgt, dass wir alle besser werden.
Danke für die Einladung.
Gerne.